Ja, in diesen Tagen haben wir einiges gehört über dieses Heimatland, dass es unser Vaterland ist, unser Ursprungsland im Geistlichen. Wir haben viel vom Himmlischen gehört und das hat seinen Sinn. Wir leben hier in dieser Welt, aber in dieser Welt ist lauter Wüste, Wildnis. Von dieser Wildnis kann man schlecht leben. Wenn ein Christ seinen Pilgerweg erfolgreich zurücklegen will und eines Tages am Ziel ankommen will, dann wird er aus der himmlischen Quelle zu leben haben. Und das wollen wir in diesen Tagen lernen, aus den himmlischen Quellen zu schöpfen, um hier in dieser Wüste, in dieser Wildnis, die wir wie Israel immer noch unterwegs sind, bevor wir nach Kanaan kommen, dass wir hier und nicht versagen, wie Israel damals versagte, sondern unser Ohr an der himmlischen Stimme halten. Aus Epheser 1 wollen wir heute Abend hören die Verse 4 bis 6. Epheser 1, die Verse 4 bis 6. Entsprechend dem, dass er uns vor Gründung der Welt in ihm sich erwählte. Das heißt, Gott hat uns gesegnet mit jeglichem himmlischen Segen, was diesem entspricht, dass er bereits vor Gründung der Welt in ihm, in Jesus, sich uns erwählte. Dass wir seien heilig und tadellos vor ihm in Liebe. Er bestimmte uns nämlich im Voraus für sich zur Sohnesstellung durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadete in dem Geliebten. Das sind zusammenhängende Gedanken, nur ein Ausschnitt aus dem langen Satz, der die Verse 3 bis 14 einschließt. Und ich garantiere nicht, dass ich bis zu Vers 6 komme heute Abend. Das ist nicht mein Ziel. Ich habe lernen müssen, nicht etwas Fertiges zu bringen, sondern einfach Brot. Und ich will es dem Herrn überlassen, welche Scheiben heute gereicht werden. Meine Aufgabe soll es sein, weiter auszulegen. Wir haben die Schrift aufgetan. Wir wollen sie zusammen lesen und zusammen bedenken. Und ich bin ebenso ein Schüler wie ihr. Und jeder von uns darf aufnehmen, um es dann wieder weiterzugeben. Und wo das geschieht, das bestimmt wiederum der Herr. Aber er gibt jedem von uns eine Gelegenheit, ihm zu dienen und etwas für ihn zu sagen. Die Schrift lehrt, dass jeder Christ früher oder später irgendwie, irgendeinmal ein Lehrer sein darf. Aber um Lehrer zu sein, muss man ja lernen. Und das wollen wir heute Abend tun. Und wenn ich spreche, bin ich nicht nur Lehrer, sondern auch Lernender. Nun, gestern befassten wir uns mit dem Begriff der Erwählung in Vers 4. Damit ist aber der Vers noch nicht besprochen. Und ich kam nicht fertig mit Vers 4. Der Apostel sagt uns nicht nur etwas über den Begriff Erwählen, sondern er sagt uns auch etwas zum Zeitpunkt der Erwählung. Wann sind wir erwählt worden? Das ist eine Frage, die manch einem Christen mal beschäftigen kann. Diesen Zeitpunkt bezeichnet Paulus mit dem Wort, mit den Worten vor Gründung der Welt. Damit liegt der Zeitpunkt in der Ewigkeit, denn mit der Gründung der Welt begann ja diese Schöpfung. Wenn es vor der Gründung der Welt war, dann lag es in der Ewigkeit, wo noch kein Universum da war. Also vor dem, dass Gott diese Welt, unsere Umwelt, unsere Wohnung schuf, dachte er schon an die noch zu schaffenden Menschen und an ihr ewiges Wohl und hat schon damals erwählt. Was das bedeutete, das haben wir gestern besprochen. Das will ich jetzt nicht wiederholen. Wenn Sie nicht da waren, dürfen Sie sich das anhören von der Tonaufnahme. Also vor Gründung der Welt hat uns Gott erwählt und Petrus sagt uns, dass es nach Vorauskenntnis geschah. Gott hat jeden von uns seinen Lebensweg im Voraus gesehen, was für ein Typ jeder sei, und hat dann im Blick darauf gewählt. In der Zeit geschieht aber auch eine Erwählung, nicht nur in der Ewigkeit. Wir werden gleichsam zweimal erwählt. Die Erwählung, wovon Paulus hier spricht, ist die in der Ewigkeit. Damit wir diese aber verstehen können, lohnt es sich, einen Seitenblick zu tun in andere Stellen. In der Zeit geschieht die Erwählung, in der Gott uns verändert und unserem Herrn kostbar macht, das heißt zu etwas Besonderem. Erwählung ist ja der Akt, wodurch Gott uns schätzt, wodurch er uns kostbar macht, erwählt. Im Englischen sagt man chosen, choice. Manch ein Produkt steht auf den Regalen im Kaufladen und da steht das Wort choice, President's choice und so weiter. Etwas, das ein Präsident vorziehen würde. Gott hat uns kostbar zu etwas Besonderem gemacht. Und in der Ewigkeit hat er uns schon im Voraus gesehen und seine Freude an uns gehabt. Aber dass die Veränderung, dass wir wirklich kostbar wurden, diese Erwählung geschieht, nachdem wir auf die Welt kommen. Das hören wir in 1. Thessalonicher Kapitel 1. Dort lesen wir in Vers 5 und 4 und 5, wissen wir ja, Brüder, von Gott Geliebte, um eure Erwählung, dass unsere gute Botschaft nicht in Wort allein zu euch kam, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in viel und voller Gewissheit. Das weiß Paulus selbst zu schätzen, dass er diese Gelegenheit hatte. Er hatte in Philippi seine erste offene Tür in Europa erlebt. Die Tür wurde dann aber plötzlich zugeschlagen. Aber nicht bevor der Herr einige Menschen herausgezogen hatte aus dem dunklen Heidentum und sie zu seinen Kindern gemacht hatte. Und diese hinterließ Paulus, als er weiterzog, weil er aus der Stadt gewiesen wurde. Dann zog er weiter westlich, überschritt gleichsam einige Städte, darunter Apollonia, und ging weiter in den Westen, dann in den Süden, dem Meer entlang gleichsam, und kam nach Thessalonich, der Hauptstadt, soviel ich weiß, von Makedonien. Dort hat er wieder das Wort Gottes verkündigen können. Er hatte natürlich, es war nicht die bequemste Zeit. Er litt wohl immer noch unter den Schlägen, die man ihm versetzt hatte in Philippi. Er war dort in der Nacht mit Silas im Kerker gesessen, im Stock festgeschraubt, ziemlich unbequem. Er wurde geschlagen, sie waren vorhin durchgepeitscht worden mit Ruten. Und ich kann mir vorstellen, dass das noch nicht ganz geheilt war, bis sie nach Thessalonich kam. Sie mussten am nächsten Tag bereits die Stadt verlassen. Aber unter diesen Umständen, wo er körperlich litt, tat der Herr ihm den Mund auf, sodass er mit großer Freimütigkeit in Thessalonich das Wort Gottes verkünden konnte. Und wiederum schenkte der Herr Frucht. Und auf diese schöne Zeit blickt er jetzt zurück. Diesen Brief schreibt er vielleicht von Korinth aus. Inzwischen war er in Beröa und in Athen gewesen und von dort reiste er nach Korinth. Er hatte versucht, wieder zurückzukommen, aber das war ihm nicht gelungen, bis er schließlich den Timotheus sandte und der kam durch die Sperre und traf sich mit den Brüdern, vielleicht im Geheimen, in Thessalonich. Und so hat er erfahren, dass Timotheus konnte dann zurückkommen und hat ihm berichtet. Und jetzt freut er sich. Er war sehr niedergeschlagen, weil er nichts von Thessalonich hörte. Und er hat sich gefragt, ob die kurze Zeit wirklich genügt hatte, um die jungen Christen dort zu befestigen. Aber dann kommt Timotheus zurück und berichtet von zweierlei. Diese Elemente, diese Themen nennt uns Paulus im Thessalonicher Brief. Er sagt, nun, dass Timotheus gekommen ist und berichtet hat von eurem Glauben oder eurem Vertrauen und von eurer Liebe, lebe ich auf. Nun lebe ich wieder, konnte er wieder Mut fassen. Ich habe gelernt, dass diese zwei die Haupttugenden eines Christen sind. Wenn du wachsen willst, wenn du ein junger Christ bist und du willst wachsen, dann brauchst du im Geistlichen vielleicht etwas mehr Kenntnis, als was du benötigst, dem Körper nach, um dort zu wachsen. Nun braucht es auch gewisse Kenntnisse, körperlich gesund zu bleiben. Und viele haben diese Kenntnisse nicht und schreiten eigentlich in eine unbekannte Zukunft und tun einfach, was die anderen tun und essen, was die anderen tun. Und dann ist man überrascht, wenn die Krankheit kommt. Es lohnt sich also auch zu erfahren, wie Gott den Körper geschaffen hat und was dafür gut ist. Aber der Geist, unser innerer Mensch, hat Ewigkeitswert und ist unendlich wichtiger als der Körper. Und da sollten wir wissen, was wir essen sollten und was wir tun sollten, um geistliche Übungen zu haben. Worin wir wachsen sollten, damit wir das Ziel erreichen, das Ziel Gottes für einen jeden Christen ist die Gottesähnlichkeit. Dazu wurden wir geschaffen, einmal 1. Mose 1, im Bilde Gottes, um im Bilde Gottes dazustehen. Und dazu kam Jesus, um uns zu retten, weil dieses Bildnis zerstört war, verstümmelt. Aber Jesus kam und er ließ sich verstümmeln an unserer Stelle, stand wieder auf mit heilem Bild des Vaters in sich und an sich. Und jetzt werden wir so wie Jesus, unseren Retter. Und wenn wir wie Jesus werden, dann werden wir wie Gott, denn Jesus ist Gott. Er ähnelt Gott. Er ist in die Mitte gestellt worden zwischen uns und Gott, damit wir über ihn unser Ziel erreichen, die Gottesebenbildlichkeit. Nun gilt es zu wissen, wie das geschieht. Da sollten wir Gottes Wort, das ist unsere Speise, zu uns nehmen. Und in dem Maße, wie du auf deine Bibel verzichtest, Stunde um Stunde, Tag um Tag, wirst du magerer und magerer und du hast keine Lust. Und andere können es direkt an dir sehen, dass du lustlos dahin vegetierst als Christ. Das musst du wissen, andere können das an dir ansehen. Wenn du aber frisch bist, dann sieht man das auch. Dann sieht man das in deinem Gesicht, an deiner Haltung, wie du gehst, wie du sitzt, wie du sprichst. Du bist frisch, man kann an dir merken, du bist bei Jesus gewesen. Du bist bei seinem Wort gewesen. Hast es vielleicht noch immer im Ohr. Wir haben gehört, wer Ohren hat, der soll sie zum Hören gebrauchen. Nicht nur zum Metall anhängen. Das Ohr ist dazu, um zu hören. Es ist das Tor zum Kopf, zum Herzen. Jemand hat gesagt, das Herz liegt 18 Zentimeter tiefer als der Kopf. Das stimmt nicht. Nach der Heiligen Schrift ist unser Herz hier im Kopf. Und hier ist das Ohr an der Seite des Kopfes. Und Jesus sagt, hier kommt das Wort Gottes hinein. Und dann kommt es hier rein. Und jetzt soll man hier denken, bedenken. Wir hörten in diesen Tagen Psalm 1. In seinem Wort murmelt er, denkt er nach, Tag und Nacht. Das tut man hier mit dem Kopf. Ich hatte einen Lehrer an der Theologischen Hochschule, der hieß Johann Töws. Der sagte, Brüder, für die Theologie, wir haben Theologie studiert, das heißt, die Lehre von Gott und Gottes Dingen in der Heiligen Schrift. Aus dem Wort Gottes sollten wir lernen über Gott. Brüder, für die Theologie braucht es Köpfchen. Da muss man denken. Und Geschwister, zum Christsein braucht es den Kopf. Dort ist das Herz. Wir denken. Der Heilige Geist ist unserem Kopf. Dort ist unser Geist. Und dort bedenken wir Gottes Wort. Und mit dem Kopf murmeln wir, denken wir nach, halblaut oder laut. Mit dem Mund im Kopf lesen wir Gottes Wort. Mit dem Ohr hören wir es. Dort ist unser Geist. Und dort will geglaubt werden, vertraut werden. Das ist der Schlüssel. Wie wird man Christ? Durch den Glauben. Man hört Gottes Wort. Man nimmt es im Vertrauen zu Gott an. Dies ist die Wahrheit. Und man geht darauf ein. Wie bleibt man Christ? Durch den Glauben. Der Vater von diesem Lehrer, J.B. Töws, den habe ich auch gekannt. Er war mein Bibelschullehrer gewesen, Jahre zuvor. Ein liebevoller Mann, aber ein Mann der Heiligkeit. Ich hatte ihm zuvor einmal einen Brief geschrieben, ich hatte von ihm gehört. Und als junger Christ, vielleicht so von 16 Jahren, durchging ich eine tiefe Phase und ich war miserabel. Mir war schlecht zumute geistlich. Dann habe ich ihm einen Brief geschrieben. kannst du mir Bibelverse geben für einen jungen Christen? Und als Vater in Christus hat er das gemacht und hat mir schöne Verse gegeben für einen jungen Christen, mit denen er wachsen kann. Und einer dieser Verse war Kolosser Kapitel 2, Vers 6. So wie ihr angenommen habt, den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm. Wie wird man Christ? Durch den Glauben. Wie wandelt man, lebt man als Christ? Durch den Glauben, genauso. Wie lautet das Wort, durch das ich zu Christus komme? Es ist das Wort Gottes, das Evangelium. Wie lautet das Wort, durch das ich Christ bleibe? Es ist dasselbe Wort. Dasselbe Evangelium. Dieselbe Botschaft von Jesus Christus. Ich nehme es immer wieder zur Kenntnis, genau wie ich es das erste Mal hörte. Ich vertraue weiter darauf und so bleibe ich Christ. Das ist der Schlüssel zum Christsein. Aber dann gibt es noch einen Schlüssel. Das ist eigentlich das Wesen des Christseins. Wenn der Glaube die Tür öffnet, dann geht man durch die Tür und lebt jetzt in der Dynamik des Christseins. Und wenn du frisch bleiben willst, dann sorge dafür, dass deine Liebe zu Jesus intakt und gesund bleibt. Pflege die Liebe zu Jesus. Wie tut man das? Wie nährt man den Glauben? Ein Mann Gottes sagte, durch Fakten, Tatsachen. Man nährt den Glauben mit dem, was wahr ist. Denn der Glaube muss immer Wahrheit als Gegenstand haben. Man glaubt etwas, man glaubt jemandem. Nicht, ich denke, es gibt morgen neues Wetter und sagt, ich glaube. Ja, aufgrund wovon? Du musst einen Grund haben, weshalb du mit morgen mit gutem Wetter rechnest. Wenn du keinen Grund hast, dann sage nicht glaube, dann sage hoffe oder ich wünsche, aber nicht ich glaube. Du musst einen Grund haben für deinen Glauben. Wie heißt jener, fragt jemand. Ich glaube, er heißt so. Glaubst du das wirklich? Oder kommt dir vielleicht irgendein Name in den Kopf und es könnte der sein? Wenn du nicht weißt, kannst du es nicht glauben. Du kannst nur glauben, was du weißt. Das habe ich in Deutschland den Hochschulstudenten gesagt von der Universität. Ich habe dort viel mit Universitätsstudenten zu tun gehabt. Und ich habe versucht, ihnen deutlich zu machen, was Glauben ist. Der Stuhl, auf dem du sitzt, muss ein Stuhl sein. Und er muss tragbar sein. Wenn du das nicht weißt, bitte setze dich nicht darauf hin. Es kann gefährlich sein. Du musst wissen. Und was du weißt, kannst du glauben. Aber du musst erst wissen. Und dann kannst du glauben. Das ist biblisch. Die Welt hat eine andere Auffassung und viele zu viele Christen haben solche Auffassung. Aber Glaube heißt, überzeugt sein von der Wahrhaftigkeit dessen, was man glaubt. Und bevor du Christ werden kannst, musst du wissen, dass Jesus Gottes Sohn ist und für dich starb. Wenn du das nicht weißt, solltest du nicht Christ werden. Dann hast du nicht auf Felsen gebaut, auf festen Stein. Hast du auf Sand gebaut, wenn du wackelig bist. Ja, ist es die Bibel oder ist es nicht? Ich weiß nicht. Oft sagt man, versuch's mal, pass auf. Es könnte die falsche Wahrheit, könnte das Falsche sein. Du musst wissen, du musst überzeugt sein. Du musst Beweise haben und dann kannst du glauben und dann kannst du Schritte tun. Und wie wird die Liebe genährt? Die Liebe wird genauso genährt, durch Kenntnisse über den Gegenstand der Liebe. Meine Frau und ich lernen vielleicht ein anderes Ehepaar kennen. Zum ersten Mal begegnen wir ihnen, wir haben Freude aneinander. Mit einmal kommt die alte Frage, wie das so oft ist beim Kennenlernen: Wie habt ihr euch kennengelernt? Was fragen wir? Wie habt ihr euch lieben gelernt? Wie seid ihr zu Mann und Frau geworden? Kennenlernen. Man lernt Jesus zu lieben, indem man ihn besser kennenlernt. Und Jesus hat es an sich. Wenn jemand Jesus besser kennenlernt, er kann nicht anders als ihn lieben. Das kann es nicht geben, dass man Jesus gut kennt und nicht liebt, weil er eben liebenswürdig ist bis dahin hinaus. Durch und durch. Es ist kein Fehler an ihm, nichts. Keine Unwahrhaftigkeit, nichts Blamierendes, nichts Fehlerhaftes, nur Gutes, nur Heiliges, nur Schönes, nur Liebevolles. Und wo findet man Kenntnis über Jesus? Es gibt einige wenige Schriften in der Weltbibliothek, wenn ich es so sagen darf, wo man etwas von Jesus erfährt. Vielleicht bei Tacitus, bei Josephus, vielleicht noch bei einem anderen. Aber das sind sehr magere Hinweise. Und es gibt praktisch fast nichts über Jesus, außer in der Bibel. Du bist also angewiesen auf dieses eine Buch, um über Jesus zu erfahren. Aber das Buch ist vorhanden. Das haben wir. Und es ist leicht zu lesen. Besonders dort, wo von Jesus die Rede ist. Im Alten und im Neuen Bund, im Neuen Testament. Lies. Sei begierig. Nähre dich. Habe Freude an Jesus. Und deine Liebe wird zunehmen. Und du sprichst gern zu ihm. Du hörst gern, was er sagt. Und du sprichst gern zu ihm und du sprichst gern über ihn. Das sind die zwei Geheimnisse. Glauben oder Vertrauen und Lieben, gern haben. Und diese zwei Geheimnisse eines gesunden Christen, die waren da bei den Thessalonichern. Das sagt der Timotheus, der junge Mitarbeiter von Paulus, seinem Chef. Und der Paulus atmet auf und ist so dankbar. Ja, es ist dies noch und das, da sind Lücken, die müssen noch gefüllt werden. Und er schreibt zwei Briefe, nicht lange nacheinander, und füllt diese Lücken. Aber sonst im Grunde freut er sich an ihrem gesunden Christsein. Du kannst also jeden Tag deine eigene Bibelwoche haben und dich freuen an Jesus und suche die Gemeinschaft mit anderen Brüdern und Schwestern. Und du kannst täglich Bibelwoche haben und lernen und Schritte tun mit Jesus und in dieser dunklen Welt einen Unterschied machen. Und der Herr wird dir schon Türen geben, wo du ihm dienen kannst. Greife zu, wo es etwas zu tun gibt und wenn es Stühle versetzen ist. Tu, was du tun kannst und tu es gut. Und wenn du es nicht zum Besten tun kannst, tu es so gut, wie du kannst. Und die anderen werden schon merken, was du tun kannst und dir offene Türen geben dort, wo du es kannst. Und vielleicht wird es nur mit der Hand sein, aber vielleicht auch mit dem Mund. Petrus sagt uns, das sind die zwei Möglichkeiten, dem Herrn zu dienen. So oder so, vielleicht so und so. Aber du darfst dann ein froher Mensch mit Gott hier auf Erden sein. Paulus schaut zurück auf die thessalonische Zeit, als er dort evangelisierte. Und was sagt er über diese Zeit? Ich habe wieder einen kleinen Exkurs gemacht, ja? Da schreibt er: Wissen wir ja, Brüder, von Gott Geliebte, um eure Erwählung. Ja, wie wusste Paulus das? Wenn wir das Wort Erwählung jetzt wieder in die Ewigkeit vor Gründung der Welt versetzen, was hat das dann für einen Sinn, dass Paulus um ihre Erwählung weiß? Das war ein geistlicher Akt, niemand war dabei als nur Gott. Wie weiß denn Paulus davon? Ich erzählte den Geschwistern am Abendbrotstisch, wir waren in Holland für etwas über ein Jahr und dort damals hatte man in der reformierten Kirche 3 Gottesdienste am Sonntag. Und die treuen Kirchenmitglieder, die es nun ernst meinten, die gingen vorsichtshalber 3-mal in den Gottesdienst. Denn sie wollten wissen, in der reformierten Kirche wurde calvinistische Theologie gepredigt und es hieß, nur so und so viele oder solche und solche sind erwählt. Aber die Leute als solche wussten nicht, ob sie erwählt waren, trotz ihrer Kindertaufe. Und jetzt erhofften sie, unter der Predigt in der Kirche von Gott zu erfahren, irgendwie, dass sie selbst zu den Erwählten gehörten. Und die armen Leute pilgerten fleißig 3-mal am Sonntag zur Kirche in der armen Hoffnung zu erfahren, dass sie vielleicht in den Himmel kämen, dass sie erwählt waren. Sie wussten es nicht. Denn Gott hatte, so das wurde ihnen gesagt, in der Ewigkeit erwählt und sie wussten nicht, ob sie dazu gehörten. Sie waren nicht dabei. Paulus war dabei, als die Thessalonicher erwählt wurden. Und das geschah an bestimmten Tagen, als er in einer bestimmten Zeit, als er von Philippi gekommen war und in Thessalonich wohnte für einige Wochen und dort verkündete, dann hatte Gott Thessalonicher erwählt. Was heißt das? Er hatte sie genommen, auf die Seite genommen, zu seinen Kindern gemacht, sie zu seinem geschätzten Eigentum gemacht. Das war ihre Bekehrung, ihre Wiedergeburt. Da waren sie von Gott ergriffen worden und zu seinen Kindern gemacht. Und dazu gehört einiges, das gehört jetzt nicht zum Thema, was alles dazu gehört, aber grundsätzlich, dass wir Gottes Eigentum werden. Er verändert uns und macht uns so, dass er Freude an uns haben kann. Das macht er, dass er Freude an uns bekommt, nicht wir. Wir tragen nichts dazu bei, als nur, dass wir reagieren auf seinen Ruf und ihn annehmen, die Hand ergreifen, die uns zugestreckt wird. Und wir lassen uns retten, wir lassen uns verändern und dann lassen wir uns lieben von ihm. Und unser Herz antwortet mit: Ja, Herr, ich liebe dich. Aber unser ganzes Wesen ist wie das Wesen eines geliebten Mädchens, das antwortet auf die Liebe, die es erwählte. So ist das mit uns. Wir sind die Braut unseres Bräutigams und wir durften antworten. Er hat unser Herz gewonnen. Das ist Erwählung. Aber das ist jetzt nicht die Erwählung, die eigentlich das Thema in Epheser 1 ist. Da haben wir die andere Erwählung, die schon in der Ewigkeit begann. Die zeitliche Erwählung beginnt aber eigentlich, und vielleicht darf ich das noch hinzufügen, die zeitliche Erwählung beginnt eigentlich schon, bevor wir verändert werden, bevor wir gerettet werden. Damit wir das in Perspektive bekommen, diese ganze Geschichte mit der Erwählung, will ich noch eine Stelle lesen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1. In den ersten 2 Versen hören wir folgende Worte: Erwählt in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam gegenüber Jesus Christus und zur Besprengung mit seinem Blut, zum Gehorsam erwählt. Interessant. Ich komme von der Landwirtschaft in Saskatchewan. Da haben wir in der Jugendzeit die Pferde, die Kühe, zum Melken des Abends, entweder zu Fuß oder, wenn ein Pferd zur Verfügung war, vielleicht mit dem Pferd geholt. Wir hatten ein sehr kluges Pferd einmal. Das konnte sogar ein Tor öffnen mit der Nase. Es war sehr gescheit. Und auch wenn man es ritt, es ließ sich gut reiten, konnte man es viel zustande bringen, besonders beim Kühehirten. Man war so also richtiger Cowboy, wenn man zu Pferd war mit diesem Pferd. Wenn ich dann das Vieh holte, es waren nicht nur Melkkühe, sondern auch Jungvieh und so weiter, die ganze Herde zusammen. Wenn ich die dann nach Hause brachte, dann gab es das natürlich, wie das typisch ist für Vieh, mehr vielleicht als bei Schafen noch, dass man dies und das Jungvieh, einjähriges, sich selbstständig machen wollte. Und prompt ging mein Pferd dem hinterher. Der wusste schon, was er zu tun hatte. Der war schon geschult oder trainiert. Er wusste auch von sich aus, er kannte die Kühe. Er ging nicht dem Jungvieh nach, sondern er machte einen Bogen. Machte einen Bogen und kam dem Jungtier zuvor und sagte, zurück zur Herde gleichsam, ja. Ich brauchte gar nicht viel mit der Leine machen. Und dann hat er das Jungvieh geheiligt. Das ist, was das Wort bedeutet. Es hat das Jungvieh wieder zur der Herde zugeordnet. Das Jungvieh hatte sich selbstständig gemacht, aber es gehörte zur Herde. Die ganze Herde sollte nach Hause kommen. So macht jeder von uns sich selbstständig und wir laufen von Gott weg. Und entschuldigt die Aussage, aber es ist ein Bild. Dann schickt Gott den himmlischen Cowboy, den Heiligen Geist, und er holt uns aus unserer Einsamkeit und Verirrung und ordnet uns seiner Schar, seinem Volk, seiner Gemeinde zu. Aber das geschieht, bevor wir uns bekehren. Er ruft uns, er disponiert. Lukas schreibt einmal an Lukas in der Apostelgeschichte 18, als Menschen sich an einem bestimmten Ort bekehrten, es bekehrten solche, die disponiert waren, die eingestimmt waren. Schaut einmal zurück in eure eigene Geschichte. Wie kamst du zum Glauben? Hat Gott nicht in deinem Leben gewirkt, bevor du umkehrtest? Hat er dich nicht eingestimmt, willig gemacht? Du wolltest doch nichts von Jesus hören, wie der junge Mann, der nur die Orgel hören wollte. Fürs Wort Gottes war das Ohr verschlossen, bis Gott das Ohr öffnete und der Heilige Geist begann zu wirken und zu rufen, einzustellen, sodass du glaubensfähig werden konntest. Das ist der Beginn der Heiligung in unserem Leben. Gott fängt an, uns zu ordnen, uns Richtung sich selbst zu bringen. 2. Mose 19, Vers 4 sagt Gott zu Israel: Ihr wisst, was ich den Ägyptern getan und wie ich euch auf Adlersflügeln zu mir gebracht habe. Dieses Rufen, dieses Bringen zu ihm. Und wenn wir dann zu ihm kommen und ihm vertrauen, unsere Sünden bekennen in Buße und auf ihn vertrauen im Glauben, dann rettet er uns. Und dann geschieht noch eine Heiligung, das ist die eigentliche. Und das ist Erwählung. dieser ganze Akt. Petrus sagt, ihr wurdet erwählt, geholt zum Gehorsam. Es gibt zweierlei Gehorsam. Es gibt den Gehorsam in der Bekehrung. Apostelgeschichte 17. Nun gebietet Gott allen überall Buße zu tun, dass man glauben soll an Jesus Christus, dass man Buße tun soll, ist ein Befehl Gottes. Und wenn man diesem Befehl nachkommt und gehorsam ist und Buße tut und glaubt, dann ist man gehorsam. Und dieser Gehorsam ist die Bekehrung. Und dieser Gehorsam ist der Anfang eines Gehorsamsweges. So wie wir angenommen haben den Herrn Jesus Christus, so wandeln wir in ihm. Das ist die Erwählung in unserem Leben, in der Zeit. Wir werden geholt, wir kommen zur Umkehr, wir kommen zur Bekehrung, zur Veränderung. Das ist die Erwählung selbst, die eigentliche. Dass Gott schon in der Ewigkeit an uns Freude hatte, uns gesehen hat und uns gleichsam dort schon gestempelt hat, versehen hat mit seinem himmlischen Stempel, das ist die Erwählung in der Ewigkeit, die vorausging. Aber das war nicht die Ursache unserer Bekehrung, sondern die Folge der Bekehrung. Merken wir das? Gott sah im Voraus und in der Folge, in der Reihenfolge, sah Gott, dass wir uns bekehren würden. Aus welchem Grund aus, bleibt ein Geheimnis. Wir wollen nicht alle Geheimnisse lüften. Selbst der reformierte Theologe, der kalvinistische Theologe in einem gewissen Sinne, Dr. Francis Schäfer, der eigentlich hätte kalvinistisch denken und sprechen sollen, war aber ein selbstständiger Denker, las selbst die Bibel. Und er bekannte, der Grund, weshalb jemand sich für Jesus entscheidet, bleibt ein Geheimnis. Der eine tut es, der andere nicht. 4 Kinder in der Familie, der eine bekehrt sich, der andere nicht. Warum nicht? Im selben Haus aufgewachsen, dieselbe Botschaft gehört? Wir wissen es nicht. Einige meinen es zu wissen und sagen, Gott bestimmt das. Wenn es so ist, dann nehme ich es gern an. Ich finde es nicht in der Bibel. Es steht nicht geschrieben. Wenn du meinst, es wird so sein, ich lasse es stehen. Ich finde es nicht und ich werde es auch nicht verkünden, wenn es nicht geschrieben steht. Geschrieben steht zuerst voraus Kenntnis. Kenntnis der kommenden Geschichte und dann Erwählung und das andere, das wir hier noch besprechen wollen. Also die Erwählung, und wir kommen zurück zu Epheser Kapitel 1. Wenn wir vom Zeitpunkt sprechen, dann erwähnt Paulus in Epheser Kapitel 1, Vers 4, die Erwählung der Ewigkeit. Aber um das in Perspektive zu bringen, habe ich von der Erwählung der Zeit mir Zeit genommen zu sprechen. Wir sprechen jetzt noch von dem Raum der Erwählung. Dieser Raum wird auch genannt in Vers 4. Wir sind noch nicht fertig mit Vers 4. Paulus sagt uns, worin, in welchem Raum Gott uns erwählte, voraussah und Freude an uns hatte, uns schätzte, uns kostbar fand. In ihm, in Christus. Der Theologe, der bekannte, berühmte Theologe Karl Barth, der machte sehr viel daraus und überzog dieses eigentlich und kam zu dem Schluss, dass alle Menschen in Christus erwählt seien. Manche wüssten es nicht, aber alle Menschen seien erwählt in Christus. So weit darf man nicht gehen. Denn es gibt Menschen, die werden verloren gehen für alle Ewigkeit. Aber die, die gerettet werden, von denen kann man sagen, dass sie in Christus erwählt wurden. Das heißt, wir kommen zurück zur Vorauskenntnis. Gott weiß im Voraus, wer zu Christus kommt, den er schicken wird. Auch das wusste er im Voraus. Wer in ihn kommen würde, mit ihm verbunden werden sollte in einem Leibe, im geistlichen Leibe. Und in diesem Leibe, in diesem Raum in Christus, erwählt er. Dort schätzt er uns. Ich kann nicht alles darüber erzählen, weil ich es nicht weiß. Aber ich versuche, das zu erzählen, was hier steht, und es plastisch zu machen. Die Erwählung geschieht in einem ganz bestimmten Raum, nicht in einem Leerraum. Gott sieht nicht eine Menge von Menschen und da und der und der und die werde ich jetzt retten und in den Himmel schicken und die anderen, die können mir egal sein, die gehen dann in die Hölle. Nee, dazwischen ist Christus. Jesus Christus ist der Ort, in dem Gott uns erwählt oder kostbar macht und als kostbar schätzt. Die Absicht der Erwählung, die haben wir auch in Vers 4. Warum, wozu erwählt Gott Menschen? Da heißt es, entsprechend oder in Einklang mit dem, dass er uns erwählte, wozu? Dass wir seien heilig und tadellos vor ihm in Liebe. Er bestimmte uns nämlich im Voraus für sich zur Sohnesstellung. Wir erfahren hier einiges. Der Zweck oder die Absicht der Erwählung hat mit Heiligkeit zu tun, hat damit zu tun, dass wir tadellos sind in Liebe, hat damit zu tun, dass er uns zu Söhnen und Töchtern machte. Darauf wollen wir eingehen. Aber zuerst heißt es für sich, und ich weiß nicht, ob das in eurer Übersetzung steht, aber so steht es im Grundtext, für sich erwählte Gott uns. Er hat das für sich selbst getan, natürlich, um uns zu retten. Aber Gott rettet uns seinetwegen. Wir sind für ihn da, nicht er für uns in erster Linie. Natürlich ist er für uns da, weil wir für ihn da sind. Deshalb, er bemüht sich um uns seinetwegen. Gott ist das einzigste Wesen im ganzen All, das ein Recht hat, zu verlangen, dass alles sich um ihn dreht, dass er im Mittelpunkt steht. Ich sage es noch etwas krasser. Und was das Wort, das ich jetzt gebrauche ich im eigentlichen Sinne, nicht im verkehrten Sinne. Gott ist das einzigste Wesen, das ein Recht hat, selbstsüchtig zu sein, das eigene zu suchen. Das Wort Selbstsucht ist für uns ein negativer Ausdruck, weil es für uns Unrecht ist. Und weil wir es dabei meistens mit uns zu tun haben, ist für uns selbst, Entschuldigung, Selbstsucht etwas Verkehrtes und darum Sünde. Aber bei Gott ist es nicht Sünde. Das muss uns einmal grundsätzlich klar werden, damit wir uns nicht an Gott verirren. Gott ist ein Gott, der in der Tat sein eigenes sucht und suchen darf. Er sucht nicht nur sein eigenes. Er hat geschaffen und sucht das Beste seiner Wesen, aber seinetwegen. Er hat die Engel geschaffen für sich. Er hat die Menschen geschaffen für sich. Er hat sie gerettet und wieder geschaffen für sich. Und wir sind nicht für uns selbst da, sondern für ihn. Nehmt das bitte nach Hause und schreibt es hinter die Ohren. Lasst das unter die Haut gehen, dass wir kein Recht haben auf uns selbst. Wir sind von zu Hause aus Fremdeigentum, nicht unser eigenes. Wir gehören von Geburt an einem Sklavenherrn. Er meint es nur gut mit ihm, uns, wie es auch Sklavenherren in der Vergangenheit gab, die nur Gutes mit ihren Sklaven vorhatten, aber sie waren ihr Eigentum. Abraham hatte Hunderte von Sklaven, konnte 300 mobilisieren und in den Kampf ziehen. Und sie haben es gern für ihn getan, sie liebten ihren Herrn. Abraham war ein Sklavenherr, aber nicht ein Böser. Gott ist ein Sklavenherr, aber kein Böser. Wir gehören ihm und dort haben wir es am besten. Und wir wollen nichts anderes. Da kauft jemand zur alten Zeit, wenn ich es richtig habe, auf dem Sklavenmarkt ein schwarzes Mädchen, das verschüchtert ist, verstört, Angst hat, wenn die Männer vorbeikommen und sich sie anschauen, ob sie sie kaufen wollen oder nicht. Da kommt ein Herr vorbei und kauft sie und sie hasst ihn. Aber sie geht mit, sie muss. Und dann da sagt er zu ihr, du darfst gehen. Wohin? In die Freiheit. In die Freiheit? Ja. Du bist dein eigenes. Du bist frei. Nee, dann will sie nur ihm dienen. Ja? Das ist unsere Sklaverei. Er hat uns freigekauft aus einer anderen Sklaverei. Aber Paulus macht deutlich, damit wir sein Eigentum sein, seine leibeigenen Knechte. Wir gehören ihm. Für ihn sind wir erwählt worden, für sich. Damit wir heilig seien. Das haben wir schon gehört, ja, was das bedeutet. Zugeordnet. Die Heiligkeit beginnt mit Gott selbst. Er ist heilig. Gott ist sich selbst zugeordnet. Er ist ihm selbst heilig. Gott ist allem Bösen fremd. Er ist getrennt von allem, das ihn nicht meint, das sündig ist. Das heißt, Heiligkeit heißt Absonderung und Zusonderung. Gott ist sich selbst zugesondert und von allem Bösen absolut abgesondert. Jetzt ruft er uns in seine Nähe, ja, baut uns hinein in sein eigenes Wesen. Wir sind jetzt eingebaut, angeschlossen an ihn durch Christus und sind ihm zugesondert, zugeordnet. In diesem Zeichen, dass wir ihm zugeordnet sind, sind wir getrennt, abgesondert von allem Bösen, vom Feind, dem wir gedient hatten, von der Welt, die ihm anhängt, und von uns selbst, von der Sünde in uns. Gott hat uns erwählt in Christus, um ihm heilig zu sein. Wenn du Christ bist, ob jung oder alt, ob Kind oder Erwachsener, Jesus will, Gott will, dass du heilig bist. Dass du nichts mit der Sünde im Hut hast. Nichts. Wenn die Versuchung kommt, läufst du weg. Wohin? Zu Jesus. Die Bewegung geht immer entweder zu ihm oder von ihm. Ist die Sünde hier, dann ist Jesus dort. Dann läufst du weg von der Sünde, aber der Weg weg von der Sünde ist Richtung Jesus. Die Ohren schließen, die Augen schließen für die sündige Versuchung und die Augen öffnen und das Ohr öffnen für Jesus und dorthin fliehen. Wohin ist das? In deinen Gedanken. Du fliehst hier. Du musst an Jesus denken. Wie liebt man Jesus? In den Gedanken. So liebt man seine Frau. In den Gedanken. Man denkt an sie, man liebt sie. Man schaut sie an und freut sich. Du denkst an Jesus, du hast ein Bild von ihm aus dem Wort Gottes und du denkst an ihn und dort sagst du ihm, Herr, ich fliehe zu dir. Und er ist da. Und er bewahrt dich vor der Sünde. Übe dich, junger Bursche, übe dich, junger Mensch, junge Tochter, Ältere, üben wir uns darin, die Sünde zu hassen von ganzem Herzen. Die Welt macht die Sünde schön, verkleidet sie in ein Kleid, das uns angenehm ist. Und in der Tat, das, wozu die Sünde lockt, schmeckt süß, lässt sich schön ansehen, sieht aus wie etwas Gutes. Aber du greifst zu und schon ist die Dunkelheit da, schon ist die Bitterkeit da, das musst du wissen. Nur im Augenblick der Annäherung und in der Tat ist es süß und schön. Hinterher kommt der Abgrund der Trostlosigkeit. Es lohnt sich nicht. Der Preis ist zu hoch. Lass dich im Voraus warnen. Lass dich im Voraus informieren. Wisse, dass alle Sünde zum Tode führt. Und schließlich zur dunklen Hölle, wo Zähneknirschen sein wird. Es wird dich ewig reuen, dass du es machtest. Und dieses bedenke, Ewigkeitsweichen werden gestellt bei ganz harmlos aussehenden Ereignissen. Meine nicht, dass das Ereignis, das dich für die Hölle entscheiden wird, irgendein großes Ereignis sein wird. Nein. Der Weg zur Hölle, der breite Weg, beginnt ganz klein in irgendeinem unwahrscheinlichen Ereignis. Dort beginnt es. Du weißt nie, was hinter einem kleinen Ja steht. Das nächste Ja ist schon stärker und das nächste, bis du geknechtet bist und du wirst gezogen in die Hölle. Das weißt du nicht. Deshalb musst du wissen, heute, fliehe von der kleinsten Sünde, von der kleinsten Versuchung, sage nein, absolut nein. Das ist das Geheimnis des Sieges. Nein, wenn du bereit bist, Nein zu sagen, ist der Heilige Geist bereit, dir alle Kraft des Himmels zu liefern, um zu deinem Nein zu stehen. Du denkst, du bist schwach, sage nur Nein und im Vertrauen stehe dazu und die ganze Kraft des Himmels ist hinter deinem Rücken, um dich zu schützen. Du darfst obsiegen. Und Jesus steht zu jedem seiner Kinder. Wir sind erwählt worden für den Himmel, um die Hölle zu entfliehen, um heilig zu sein, wie Gott heilig ist. Petrus erinnert uns, an das Erlebnis Israels in 2. Mose 19, als Gott zu Israel sagt, ich habe euch erwählt, ihr sollt heilig sein, denn Grund, ich bin heilig. Wer es mit mir zu tun hat, der möchte bitte so sein wie ich. Ich bin heilig, also soll mein Volk heilig sein. Ist unser Herr Jesus heilig und lieber gestorben als zu sündigen, dann will ich auch lieber sterben als zu sündigen. Damit wir heilig seien, im Wesen, in uns selbst, das macht der Herr. Er reinigt uns, er vergibt uns alle Schuld, sodass nichts mehr da ist, uns anzuklagen. Er reinigt uns, macht uns sein Eigentum, er sondert uns sich selbst zu, damit wir ihm geheiligt sind, um dann in der Tat, Tag für Tag, heilig zu leben. Dann sagt er, damit wir tadellos seien in Liebe. Ich merke, das müssen wir aufheben für morgen. Wir haben noch einen Abend. Ein schönes Thema hier. Und wir beginnen mit einem Problem. Und es würde zu lange führen. Ich würde die Zeit überziehen, wenn ich jetzt in diese Thematik einsteigen wollte. Warum steht gerade in Liebe in meinem Text in Vers 4 und nicht in Vers 5, vielleicht wie in deiner Bibel? In deiner Bibel steht in Liebe vielleicht schon in Vers 5. Warum so? Das will ich morgen Abend besprechen und was es für eine Bedeutung hat, dass Gott uns da erwählt hat. Ich dachte, wir würden bis zu Vers 5 kommen, aber wir haben diese zwei Abende für Vers 4 reserviert. Es ist ja auch ein sehr, sehr großes Thema gewesen. Ich hoffe, es gelingt dem Heiligen Geist, uns dieses Wort in Erinnerung zu behalten, sodass es seine Frucht bringen darf in unserem Leben. Wir wollen wieder zum Schluss beten. Vielleicht sind einige Geschwister da, Frauen oder Männer, Kinder, die sich in Dankbarkeit bedanken möchten bei dem Herrn für sein Wort. Wie immer der Herr uns es auf das Herz legt, seien wir ganz frei zu beten. Wir legen jetzt eine kleine Gebetsstunde ein, Gebetsgemeinschaft.